Ja, schönen guten Morgen, muss ich sagen, an alle Freunde und Freundinnen des Westend Verlags. Gestern begann die Frankfurter Buchmesse, streng genommen schon vorgestern Abend. Und wir haben natürlich einige Gäste hier bei uns. Und heute ist das Frau Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Ich mich auch.
Frau Krone-Schmalz. Wir haben vom Westend Verlag gerade zwei Bücher von Ihnen herausgebracht. Russland verstehen. Und etwas später die Eiszeit, ist jetzt gerade auch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, relativ schnell. Das sind aber beides Bücher, die gibt es schon einige Zeit. Wie kam das, dass die jetzt nochmal neu aufgelegt wurden? Das ist, glaube ich, von 2015.
15. Genau.
Und die Eiszeit ist von 2017.
Ja.
Und hat es nach 6 Jahren schon wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht. Also man kann annehmen, die Leute sind sehr daran interessiert, was sie schreiben. Aber wie kam das, dass das jetzt nochmal publiziert wird?
Ja, Fakt ist, dass kurz nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, der damalige Beck-Verlag, wo die beiden erschienen sind, zuerst und ich, haben wir gedacht, es könnte zynisch wirken, es könnte irgendwie Gefühle verletzen, wenn wir mit dem Titel, also wie Russland dämonisiert wird, warum das so gefährlich ist und so, wenn man in diesen Titel in der Auslage bei einem Buchhandel sieht, also sind wir erstmal zurückhaltend. Dann war meine Überlegung nach einer gewissen Zeit, das mit einem entsprechenden Vorwort zu aktualisieren, das ist dann irgendwie liegen geblieben, hin oder her. Insofern bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass es mit dem Westend Verlag gelungen ist, beide Bücher mit einem ausführlichen Vorwort versehen wieder auf den Markt zu bringen, weil ich sehe, auch wenn ich unterwegs bin, das Interesse ist nach wie vor sehr groß. Und was da drin steht, ist ja nicht falsch geworden.
Nein, es ist nicht falsch. Ganz im Gegenteil, es ist sehr differenziert und ohne Schaum vom Mund, sondern ganz ruhig werden die Dinge dargestellt. Sie hatten mir erzählt, weil Sie das gerade sagten, Sie werden auch oft auf der Straße angesprochen und die Leute haben nach den Büchern auch gefragt, seien die denn dann wieder erhältlich, nicht wahr?
Die Leute haben, also Menschen haben wirklich intensiv nach den Büchern gefragt und eine Weile habe ich sogar dann aus meinem Bestand dann die Menschen mit den Büchern versorgt, was ja kein Zustand ist. Also wenn das Interesse da ist, wenn in den Büchern nichts Falsches steht, dann finde ich, hat die Gesellschaft auch ein Recht darauf, dass man die Bücher ganz normal über den Buchhandel beziehen kann.
Das ist ja jetzt der Fall. Russland verstehen das eine, Eiszeit das andere. Unter der Eiszeit steht als Untertitel, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Dieses Buch findet sehr großen Anklang gerade. Folgen Sie mir, wenn ich sage, dass die Dämonisierung Russlands für viele ein Thema ist und dass Sie profunde Informationen bekommen wollen um diesen Themenkomplex?
Bei der Dämonisierung fällt doch auch vielen Menschen auf, mit wie viel Doppelstandards man so durchs Leben läuft, jetzt egal, ob man auf die Medien guckt oder auf die politische Diskussion. Und ich habe in diesem Buch einfach versucht, Chronologien darzustellen, also herauszufinden, wer agiert, wer reagiert, was ist Ursache und Wirkung, wie sind die Zusammenhänge. Das ist ja hochgradig kompliziert, von daher braucht man auch ein bisschen Zeit, das auseinanderzunehmen. Aber genau das halte ich für wichtig und auch für die Aufgabe von Journalisten, Perspektivwechsel vorzunehmen, aus der eigenen selbstverständlich, aber eben auch aus der jeweils anderen Perspektive Befindlichkeiten aufzuzeigen. Denn es geht nicht nur um Fakten, sondern es geht darum, wie bestimmte Gesellschaften, welchen Erfahrungshintergrund die haben, auf welcher Basis die über bestimmte Dinge nachdenken. Also so habe ich auch immer meinen Job als Auslandskorrespondentin empfunden, wie so eine Art Übersetzer. Ich muss mich mit Haut und Haaren auf die Gesellschaft, aus der ich berichte, einlassen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finden muss, aber ich muss eintauchen. Ich muss versuchen zu erfahren und zu erspüren, wie eine Gesellschaft tickt, damit ich meinen Leuten erklären kann, warum bestimmte Dinge in der Gesellschaft so sind, wie sie sind. Mhm. Das hat nichts mit Gut und Böse oder sonst was in der Richtung zu tun. Ja.
Sie waren 4 Jahre Korrespondentin der ARD in Moskau. Waren Sie danach auch nochmal, in einem längeren Zeitraum nach 10 und nach 20 Jahren nochmal drüben?
Oder? Ja, ich war regelmäßig. Ich war regelmäßig in Russland ja dann später immer mal wieder, einfach auch um Freunde zu besuchen, einfach auch, weil ich ja doch eine intensive Zeit meines Lebens dort verbracht habe. Und ich werde da auch wieder hinfahren. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, blöderweise. Aber davon sollte man sich nicht abhalten lassen.
Nein. Hat sich denn in der russischen Gesellschaft in diesen Jahren was Grundlegendes geändert, wo Sie sagen, also ich sage mal in ähnlicher Weise, wie hier man sagen kann vielleicht, dass der Meinungskorridor viel enger ist. Und haben Sie solche Sachen auch in Russland beobachtet?
Ja, wobei das sehr, sehr schwer ist zu sagen, die russische Gesellschaft, ne? Also von Vladivostok bis an die weißrussische Grenze ist schon eine Menge, ne? 11 Zeitzonen und so. Aber gehen wir mal vom europäischen Teil Russlands aus. Was ich festgestellt habe zu meiner Zeit als Korrespondentin, war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, ein unglaublicher Vertrauensvorschuss Richtung Westen. Also Sie merken, ich komme ins Stottern, weil man kann das kaum beschreiben, was das für eine Stimmung war. Jetzt können wir endlich gemeinsam, ne, wie ja auch Gorbatschow damals gesagt hat, an einem europäischen Haus bauen und ne, die Konfrontation ist vorbei und so. Das ist dann irgendwann ein bisschen zusammengebrochen, weil man halt gemerkt hat, naja, es geht doch eher um westliche Interessen und weniger um wirklich ernsthafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich muss jetzt nicht alle politischen Dinge, die passiert sind, aufzählen, unter anderem Stichwort NATO-Osterweiterung, also da gibt es einiges. Also eine gewisse Ernüchterung ist dann eingetreten. Nach meinem Eindruck hat sich das Innere der russischen Gesellschaft auch dadurch stark verändert, weil ich bin davon überzeugt, dass sich eine Gesellschaft viel freier und experimentierfreudiger entwickeln kann, wenn sie nicht den Eindruck haben muss, von außen fuschelt immer einer dazwischen. Mhm. Also so diese Bemühungen von westlicher Seite in der Gesellschaft nachzuhelfen, sich zu demokratisieren. Ich bin der Auffassung, das muss man dieser Gesellschaft, um die es geht, selber überlassen. Die wissen sehr, sehr gut, wie das mit der Geschwindigkeit aussieht. Was ich für tragisch halte, ist, dass die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit zu einem Zeitpunkt viel größer war, als es noch nicht in der Verfassung verankert war, ist das Verrückte, als später, als es dann in der Verfassung verankert war, aber dann in der Praxis nicht mehr so umgesetzt wurde. Das sind Entwicklungen, die sind traurig, sind schade.
Stichwort Pressefreiheit, also hier in der westlichen Lesart gibt es die nicht, sondern es gibt vom Kreml, von Putin, von wem auch immer abhängige Medien, die alles gefällig machen. Ist das so? Würden Sie sagen, das stimmt auch weitgehend oder ist es doch ein bisschen differenzierter zu sagen?
Sagen wir mal so, es gibt mit Sicherheit immer noch Nischen, die gibt es. Es gibt auch nach wie vor bestimmte Dinge, wo ich mich wundere, dass es innerhalb der Gesellschaft so kritisiert wird. Nach meinem Eindruck muss man einen Unterschied machen, wenn es darum geht, innerhalb der russischen Gesellschaft Zustände zu kritisieren, egal welcher Art. Dann sind die nach meinem Eindruck auch ziemlich brutal mit dabei. Aber die Grenze ist, Lebensbedingungen, Wohnverhältnisse,
aber
so.
Aber brutal mit dabei, dass die nicht durchdringen, diese
Nachrichten. Nein, dann ist die Kritik durchaus merkbar, ja, also die ist vorhanden. Die Grenze scheint mir da zu sein, wo die Systemfrage gestellt wird oder wo es an Putin geht. Das nicht. Aber Zustände innerhalb der Gesellschaft ist schon ein Thema. Ich bin insofern jetzt ein bisschen zurückhaltend, weil ich seit Beginn Corona war ich nicht mehr selber da. Und ich verlasse mich gerne darauf, das auch selber zu erspüren und nicht nur darauf zu verlassen, was ich höre und sehe.
Berichterstattung in den westlichen Medien, das nimmt die russische Bevölkerung aber wahr. Oder ist es mehr so gefühlt, was der Westen schreibt? Oder guckt man da schon auch genauer hin und was da so, ich sag's mal, flapsig verzapft wird?
Nee, das kommt schon an. Außerdem, ich meine, gibt ja auch Internet und so. Also von daher, nein, sicher, das kommt an und da ist auch eine gewisse Verletzung und Enttäuschung zu spüren. Oder um es auch ganz brutal zu sagen, dass Menschen den Kopf schütteln und ziemlich angefasst sind bei der Vorstellung, dass auch deutsche Panzer wieder in der Ukraine rumfahren, sowas zum Beispiel.
Weil Sie es gerade auch das Historische noch mal erwähnten, in dem Russland-Verstehen-Buch sind diese historischen Linien, die zu all dem geführt haben, wunderbar beschrieben, wie ich finde. Gorbatschow, dann Jelzin und so weiter. Die Auflösung der Sowjetunion, Russland später. Also wer das auch noch mal nachlesen will, kann das hier wunderbar tun. Das Buch Eiszeit, hatten wir gerade gesagt, ist aus dem Jahr 2017. Was ist denn damals gewesen, dass Sie schon von einer Eiszeit gesprochen haben? Also aus heutiger Sicht sind wir dann am tiefsten Punkt der Temperaturskala, aber was war damals, dass Sie sagten, also das ist jetzt...
Ich meine, es war schon vor 2014 spürbar, aber nach 2014, also nachdem auf dem Maidan der Putsch stattgefunden hat, nachdem der Regierungswechsel in Kiew war, nachdem es im Osten des Landes Bürgerkrieg gab, kann man ja gar nicht anders sagen, war ja Russland voll belegt mit Sanktionen. Und Russland war ja im Grunde, egal, wenn irgendwo irgendetwas passierte, was man Russland in die Schuhe schieben konnte, dann war es Russland, ohne es auch weiter zu überprüfen. Ja, ich denke, der Begriff Eiszeit hat eigentlich das ganz gut gefasst, wie es damals schon war. Und auch, nehmen wir nur ein Beispiel, die Diskussion nach wie vor, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden soll. Was ich nicht verstehe, dass in den westlichen Gremien, die damit zu tun haben, dass da nicht klar war, dass die Ukraine einen ganz anderen Stellenwert für Russland hat, historisch und emotional und überhaupt, als jeder andere Staat. Also beispielsweise die Zugehörigkeit der baltischen Staaten zur NATO ist zwar nicht so schön aus russischer Sicht, aber du lieber Gott. Oder jetzt, dass Schweden und Finnland zusätzlich NATO-Mitglieder geworden sind. Ist nicht schön, aber das ist eine Marginalie im Vergleich zu der Rolle, die Ukraine für Russland spielt. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das EU-Assoziierungsabkommen, an dem sich ja alles entzündet hat, kann man sagen, also jedenfalls mit Blick auf Ukraine. Da hat es damals eine ganze Reihe von Menschen gegeben, die gesagt haben, also politische Entscheidungsträger, die gesagt haben, es wäre intelligent, dabei Brüssel, Kiew und Moskau an einen Tisch zu bringen, um herauszufinden, wie man das zum Wohle aller Beteiligten machen kann. Denn Fakt ist ja nun mal, dass die Ukraine vielfältige Beziehungen zu Russland hatte, nicht zuletzt auch wirtschaftlicher Art, und dass es nach Ansicht einiger einem Selbstmord, einem wirtschaftlichen gleichkommt, die zu kappen und sich dann nur nach Westen auszurichten. Also zu diesem Zeitpunkt, da die drei zusammenzubringen, das wäre aus meiner Sicht sicher für die Ukraine wesentlich hilfreicher gewesen, als es so laufen zu lassen, wie es jetzt läuft. Und da war eben damals schon zu spüren, die das versucht haben, die wurden von vornherein in eine völlig naive Ecke gedrängt. Also wie kann man nur? Und außerdem, was hat Russland damit zu tun? Ja, Russland hat eine ganze Menge damit zu tun, wie man jetzt sieht.
Mir sagte vor ein paar Monaten ein Mitglied der Bundesregierung, dass es selbstverständlich noch diplomatische Kanäle gäbe. Ist das so? Spricht man trotz dieser Härte auch, mit der sich Politiker äußern, mit der Medien die Dinge darstellen, gibt es trotzdem diplomatische Kanäle? Es wäre ja, wie soll ich mal sagen, hilfreich zu wissen, dass doch auch Leute versuchen, dass es irgendwie zu einem Frieden kommen kann.
Das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Ich würde es mir wünschen. Und wenn man an die Anfänge der sogenannten neuen deutschen Ostpolitik in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre denkt, da waren die Anfänge ja auch das, was man mit dem Begriff Geheimdiplomatie bezeichnet. Und wo ja viele die Nase rümpfen, aber ohne geht es wahrscheinlich nicht, weil wenn jeder Halbsatz gleich nach außen dringt und in den Medien dann zerrissen wird oder politisch irgendwie umgemünzt wird, dann hilft es in der Sache nicht. Ich würde es mir wünschen, ich kann es mir ehrlicherweise nicht genau vorstellen, weil ich versuche, es mit irgendwelchen Namen zu verbinden und da fallen mir ehrlicherweise keine ein. Was mich irritiert ist, dass die Initiativen, Friedensinitiativen, Dialog-, Diplomatie-Initiativen, die es gibt, von denen man hört, das sind afrikanische, das sind chinesische, das sind brasilianische, aber aus Europa kommt da eher nichts. Und man kann es auch nicht mit den Menschen, die dort an den entscheidenden Stellen stehen, kann man es, glaube ich, auch nicht zusammenbringen und nicht verbinden.
Gibt es noch den Petersburger Dialog?
Oder ist das nee, den Petersburger Dialog gibt es nicht mehr, sondern der ist jetzt aufgelöst. Das war, wie ich finde, eine sehr gute Idee von damals Herrn Schröder und Herrn Putin, die Zivilgesellschaften miteinander direkt ins Gespräch zu bringen. Da ist auch für meine Begriffe eine ganze Menge erreicht worden mit Blick auf Jugendaustausch. Den hat es ja vorher so nicht gegeben. Da hat, als Gorbatschow noch der Vorsitzende des russischen Lenkungsausschusses war, hat er auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das mal installiert, denn das gab es überhaupt nicht.
Frau Kronisch-Malz, kurz vor dem 24. Februar 2022 waren Sie noch der Ansicht, dass das nicht passiert, was dann passiert ist. Später war dann auch in den Medien zu lesen, Sie hätten sich geirrt. Das wird aber so dargestellt, als hätten Sie sich in ihren ganzen Analysen und sowas geirrt, aber es bezieht sich doch allein auf die Vorstellung, dass jetzt so eine militärische Aktion stattfinden könnte.
Also im Gegensatz zu vielen, die jetzt komplett zurückrudern und sagen, alles, was sie politisch und journalistisch oder sonst wie gemacht haben, wäre falsch gewesen, halte ich das auseinander. Ich habe mich geirrt, ja, in meiner Einschätzung, dass Russland doch niemals in die Ukraine einmarschiert, weil das in jeder Beziehung russischen Interessen widerspricht. Da habe ich mich geirrt. Das hätte ich nie gedacht, war ich auch geschockt, alles. Aber die Analysen, die ich vorher in meinen Büchern gebracht habe, da ist nichts falsch dran. Ich finde es auch fast infam, Entspannungspolitikern eine Mitschuld an der jetzigen Kriegssituation zu geben. Denn wenn man das ganz nüchtern, ohne Schaum vorm Mund analysiert, dann muss man feststellen, dass sich die Entspannungspolitiker mit ihrer Politik eben nicht haben durchsetzen können.
Ja, ich meine, das ist ein beliebtes und gängiges Schema. Ich glaube, Schäuble sagte das mal, dass die Friedensbewegung, wenn sie sich so nannte, in den 20er Jahren, glaube ich, Hitler erst möglich gemacht hätte oder sowas. Also sind immer die Leute schuld, die sich gegen Waffen und für Frieden aussprechen.
Gorbatschow hat mal gesagt, dass die Friedensbewegung ihren Teil dazu beigetragen hat, dass man überhaupt angefangen hat, über die Raketen zu reden.
Also genau das Gegenteil, wenn man so will. Ich habe ein bisschen den Eindruck, Frau Kronisch-Malz, dass wir Sie nicht mehr so oft sehen und hören. Sie sind ein bisschen ein unliebsamer Gast geworden, weil Sie offensichtlich Dinge sagen, Hintergrundwissen haben, was nicht befördert werden soll. Kann man das so sagen?
Man kann nur sagen, dass ich nach Beginn des Krieges nicht mehr in irgendwelche Gesprächssendungen eingeladen worden bin, weil dieses Etikett Putin-Versteher oder Russland-Versteher oder sowas, damit macht man, es ist, keine Ahnung, fragen Sie die mich nicht mehr einladen.
Ja, dann würde ich sagen, Frau Kronisch-Malz, beobachten Sie die Dinge unbedingt weiter. Vielleicht kommt dann ja auch irgendwann ein Buch zu dem Zeitpunkt, wenn dann tatsächlich wieder Frieden herrschen. Sollte man,
Tauwetter wäre nicht schlecht.
Tauwetter wäre schön. Und da schreiben Sie dann all die Dinge rein, die passiert sind, die man jetzt nicht erfährt über die Medien, aber die dann irgendwie auf anderen Kanälen zu recherchieren sind, damit man dann hinterher kapiert eigentlich, was da hier genau gelaufen ist.
Na, sagen wir Pasmotrim oder schauen wir mal.
Wie?
Pasmotrim.
Pasmotrim. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Und wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht in 2-3 Monaten mal ein Update machen und gucken, wie die Lage draußen ist.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Frau Kronisch-Malz.
Danke.